schönen guten Morgen. Die Stimmung steigt. Advent, Weihnachtslichter, Plätzchenduft. Das Stimmungsbarometer zeigt nach oben. Freude auf die Geschenke, auf den Tannenbaum, auf den schönen Duft. Gibt es auch ein geistliches Stimmungsbarometer? Vielleicht sagen wir hier nicht Stimmungsbarometer, vielleicht sagen wir ein geistliches Freudenbarometer. Das hört sich besser an, denn Stimmung ist so etwas Oberflächliches, haben wir das Gefühl. Aber Freude, das geht so richtig tief in die Herzen hinein. Im Lobpreis des Zacharias, da finden wir ein Freudenbarometer, das ganz oben ausschlägt. Da gibt es so Begriffe, die wir heute gar nicht mehr haben oder in begrenzten Zusammenhängen. Zum Beispiel jubeln. Beim Fußball gibt es das noch?
Ja. Ja, ja.
Zum Beispiel frohlocken. Das ist ein ziemlich hoher Ausschlag. Zum Beispiel jauchzen. Das ist ganz oben auf dem Freudenbarometer. Und wenn man das hier liest, den Lobgesang des Zacharias, auch Benediktus genannt, dann müsste das Freudenbarometer ganz oben ausschlagen. Denn er hat uns so viel zu sagen, was uns Freude bereiten kann in dieser Adventszeit. Ich lese einmal den Text. Der Lobpreis des Zacharias. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Und er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David. Wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe. Um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Kurz zu dem Kontext dieses Textes, wir haben schon gehört, als der Engel kam und Zacharias die Geburt Johannes des Täufers verkündigte, da glaubte Zacharias nicht. Als Ergebnis dessen wurde er stumm. Und erst als Zacharias den Namen des nun geborenen Kindleins bestätigte, nämlich Johannes, der Herr ist gnädig, heißt das, da brach es aus ihm hervor, da konnte er wieder reden und ein Lobpreis kam aus seinem Mund, der gleichzeitig eine Weissagung ist, eine Prophetie für das Volk Israel. Wir sehen, wenn wir in diesen Text hineinschauen, dass dort lauter Zitate aus dem Alten Testament auftreten. Das nur in Klammern, wie sehr der Priester Zacharias auch bekannt war im Alten Testament. Und Gott benutzt dieses Wissen und benutzt diese Kenntnis hier bei diesem Lobgesang des Zacharias. Die Adressaten sind das Volk Israel. Wir dürfen uns also für das Volk Israel freuen. Dürfen wir uns auch für uns freuen? Ja, wir sind auch Adressaten, weil wir ja eingepfropft sind in diesen Stamm des Volkes Israel. Wir haben diese Gnade erfahren. Was ist das für eine große Gnade, zu diesem Volk gehören zu dürfen durch den Glauben. Und deshalb gelten uns auch diese Verheißungen. Und deshalb gilt uns auch diese Weissagung. Und deshalb darf unser Freudenbarometer heute auch ganz oben ausschlagen. Schauen wir mal, was in diesem Text alles drin steht. Das ist nicht alles, was da steht. Das sind nur die wesentlichen Aspekte. Hoher Besuch, er bringt Geschenke mit. Viel Geschenke, er bringt Erlösung mit. Ein Horn des Heils, das bedeutet eine Macht des Heils. Errettung von unseren Feinden. Barmherzigkeit, Vergebung, Erkenntnis des Heils, Licht ins Dunkel. Wozu bringt er das alles? Er bringt das alles, damit wir heilig und gerecht leben und unsere Füße auf den Pfad des Friedens kommen. Ihr lieben Freunde, die ihr mir diesen Text ausgesucht habt für die heutige Predigt, ich muss hieran verzweifeln in gewisser Weise. Denn das sind so viele Predigten, die hier drin stecken, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Da weiß man gar nicht, worüber man reden soll. Ich habe immer wieder hin und her überlegt und mich gefragt, Herr, was möchtest du heute Morgen sagen? Ich greife erstmal zwei Punkte heraus. Hoher Besuch, damit wir errettet werden von unseren Feinden und damit uns ein Licht in der Dunkelheit scheint. Lasst mich nur diese beiden Punkte herausgreifen und wenn ich dann noch Zeit habe und ihr noch könnt, dann mache ich auch noch ein bisschen weiter. Schau mal auf die Uhr. Da ist eine Uhr, da brauche ich gar nicht auf die andere. Ja, wunderbar. Ja, hoher Besuch. Schauen wir uns das an. Vers 68 und 78 habe ich hier mal zusammengefasst. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Der Aufgang aus der Höhe, das haben wir eben schon im Lied gesungen, das ist der Morgenstern, der Sonnenaufgang. Ein Sinnbild für den Messias, den Gesalbten. Griechisch ist das Christos, der Gesalbte, der uns rettet, der uns erlöst. Stell dir vor, du kriegst einen Telefonanruf. Du hebst ab oder schaltest dein Handy an oder was auch immer. Und Präsident Barack Obama ist am Telefon. Und er sagt zu dir, ich will dich besuchen. Ich habe das schon direkt übersetzt, Rainer. Ich will dich besuchen und ich komme zum Essen. Warum überrascht dich das nicht? Oder warum überrascht dich das, Rainer? Warum überrascht dich das? Du denkst, Moment mal, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich so eine gesellschaftliche Position habe oder so eine Bedeutung in dieser Welt, dass mich der Präsident der Vereinigten Staaten jetzt anrufen sollte. Moment mal, außerdem verwandt bin ich eben mit ihm auch nicht, zumindest nicht so nahe. Liebe Freunde, darf ich euch eins sagen, der uns hier besucht, der ist mehr als Obama. Der uns hier besucht, der hat Obama auf den Thron gesetzt, der kann ihm Befehle erteilen. Der uns hier besucht, der kann Königen und Kaisern und Fürsten und Bundespräsidenten und Bundeskanzlern und wen auch immer Befehle erteilen. Er spricht ein Wort und sie sind auf dem Thron, er spricht ein Wort und sie verlassen den Thron. Der uns hier besuchen kommt, der hat 150 Milliarden Galaxien geschaffen. Der uns hier besuchen kommt, der kann das Weltall mit einem Wort einrollen wie einen Teppich. Der uns hier besucht, der spricht ein Wort und deine Seele wird gesund. Was ist das für ein hoher Besuch? Bist du vorbereitet? Was tust du? Stell dir mal vor, Obama kommt wirklich. Was machst du dann? Stell dir vor, du willst deine Wohnung auf Vordermann bringen. Stell dir vor, du willst dein Haus schön sauber machen. Stell dir vor, vielleicht kaufst du dir was Neues zum Anziehen. Oder suchst das Beste, die besten Klamotten aus dem Kleiderschrank, die du hast. Ich stelle mir vor, du willst ihm auch ein Essen zubereiten. Vielleicht kochst du sogar selbst oder wenn du davor Angst hast, bestellst du was. Du willst dich vorbereiten. Dieser Besuch, der hier kommt, der steht plötzlich vor der Tür. Oh, denkst du, ich habe gar nichts vorbereitet. Meine Wohnung ist ein Dreckloch. Ich habe nicht aufgeräumt. Ich habe nichts zum Anziehen. Er steht plötzlich vor der Tür. Das ist so bei dem zweiten Kommen Jesu. Das war so bei dem ersten Kommen Jesu. Und es ist so bei dem ersten Kommen Jesu für jeden Menschen, dem Jesus zum ersten Mal begegnet. Was tue ich, wenn er kommt? Ich wollte eigentlich erst nur den ersten, aber egal. Was tue ich, wenn er kommt? Das sind bekannte Verse, die ihr da seht. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist Jesus. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Jesus klopft an und du sagst, oh, ich kann dich nicht reinlassen. Meine Wohnung ist zu schmutzig. Und außerdem habe ich gar nichts gekocht. Ich kann nicht Gemeinschaft mit dir haben. Jesus sagt, ich bin hier gerade richtig. Da muss ich rein. Ich mache sauber. Ich koche. Er bereitet dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde, so heißt es im Psalm 23. Ich bringe die Speise, das Wort Gottes. Ich säubere deine Wohnung. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Untugend. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wenn wir zu ihm sagen, Herr Jesus, meine Wohnung ist ein Dreckloch. Schmutz von vielen Jahren. Schmutz von Sünden. Schmutz von falschen Gedanken. Schmutz von unbedachten Reden. Schmutz von falschen Motiven. Schmutz von falschen Beweggründen. Schmutz von Falschheit. Schmutz von Rechthaberei. Schmutz von Stolz. Schmutz von allen meinen Sünden. Schmutz von der Unfähigkeit, so zu lieben, wie Gott das möchte. Die Menschen so zu lieben, wie Gott das möchte. So demütig zu sein, wie Gott das möchte. Das hat sich alles wie Staub auf meine Seele gesetzt. Unversöhnlichkeit, Verbitterung, der ganze Schmutz hat sich auf meine Seele gesetzt und hat meine Wohnung verdreckt. Hat sie dunkel gemacht. Jesus sagt, lass mich rein. Öffne die Tür. Mach dein Herz auf. Mach deine Seele auf. Mach deinen inneren Menschen auf. Mach deine Gedanken auf. Mach alles auf, was du hast für mich. Lass mich hinein in diese Wohnung, damit ich putzen kann. Denn du kannst kein Putzmittel kaufen, das diesen Dreck beseitigt. Es muss das Blut Jesu fließen. lass mich hinein. Lass mich doch hinein in deine Entscheidungen. Lass mich doch hinein in dein Leben. Lass mich doch hinein in deine Prioritäten, in deine Lebensplanungen. Lass mich doch hinein, wenn du eine schwierige Situation vor dir hast, wenn du ein Problem vor dir hast. Lass mich doch reinkommen. Er kommt gerne. Hoher Besuch ist uns angekündigt. Jedem, der Jesus noch nicht kennt, jedem, der ihn schon kennt, denn er kommt wieder. Keiner weiß, wann bin ich dann vorbereitet. Das ist jetzt nicht mein Thema, aber es ist auch ein wichtiges Thema. Wenn Jesus vor der Tür steht, dann kommt er nicht nur mit Reinigungsmittel, mit seinem Wort, er kommt mit noch viel mehr riesigen Geschenken. Und es scheint so, als ob diese Geschenke nicht in meine Wohnung hineinpassen. Sie sind so bedeutsam, so gewichtig, so groß, so signifikant. Eines dieser Geschenke ist das Horn des Heils. Und er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils zur Errettung von unseren Feinden. In manchen Übersetzungen, bei Luther zum Beispiel, da steht eine Macht des Heils. Das Horn war unter anderem ein Symbol für Macht. Ich möchte diese Frage nachher noch aufgreifen. Warum bedarf es so viel Macht? Das ist ein ganz zentrales Wort. Er hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils, ein Horn des Heils, wozu? Zur Errettung von unseren Feinden. Das ist eine schwierige Frage. Wer sind denn die Feinde? Wer sind die Feinde Israels zur Zeit des Zacharias? Das ist die römische Ordnungsmacht. Wer sind und waren die Feinde Israels? Wer werden die Feinde Israels in Zukunft sein? Wie kann man Offenbarung 19 deuten? Sind das politische Feinde? Das ist eine Frage. Ja, vielleicht sind politische Feinde auch mit gemeint. Als Jesus zum ersten Mal kam, der hatte er nicht die politischen Feinde im Sinn. Die Juden erwarteten vielleicht eine Befreiung von Rom. Aber Jesus hatte andere Feinde im Sinn. Das sind auch unsere Feinde. Wer sind unsere Feinde? Ich gehe mal durch die Bibel. Die Bibel macht das sehr deutlich. Nicht irdische Feinde, nicht politische Feinde, keine gesellschaftlichen Feinde. Unsere Feinde sind ganz anderer Art, viel mächtiger. Sie sind nicht sichtbar. Sie sind in der unsichtbaren Welt. Es sind geistliche Mächte. Wir haben es hier nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Wir haben es mit Mächten, die im Himmel sind, in den himmlischen Regionen zu tun. Die wir nicht sehen, die aber eine außergewöhnliche, dunkle Kraft auf uns ausüben. Das sind unsere Feinde. Natürlich ist der Teufel, der das alles leitet, der das alles spinnt, der das alles in Bewegung setzt, unser Feind. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Natürlich ist der Tod unser Feind. Hier heißt es, denn er muss herrschen, das ist Jesus, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat, als letzter Feind. Und das ist jetzt für uns auch Prophetie. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Er wird nicht mehr herrschen können. Unsere Leiber müssen sterben, das wissen wir. Aber der Tod wird nicht mehr herrschen in unserem Leben. Und er muss jetzt nicht mehr herrschen durch die Angst vor dem Tod. Weil wir wissen, dass Jesus aus dem Grab erstanden ist. Und der Tod, dessen Niederlage ist beseitigt, ist besiegelt. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Ein weiterer Feind, und das mag uns überraschen, ist das Gesetz der Gebote und Satzungen. Das Gesetz der Gebote und Satzungen, dieses mosaische Gesetz, enthält auch die 10 Gebote, unser Feind. Paulus sagt doch, das Gesetz ist gut. Und damit hat er recht. Paulus sagt aber auch, ihr könnt nicht durch das Gesetz, das Halten des Gesetzes gerecht werden. Wir müssen scheitern an diesem Gesetz. Wir können diesem Gesetz nicht gerecht werden. Wir müssen verzweifeln an diesem Gesetz, weil wir seiner Heiligkeit nicht entsprechen können, weil wir Gottes Heiligkeit nicht entsprechen können, weil wir seiner Gerechtigkeit nicht entsprechen können, weil wir seinen Geboten nicht entsprechen können. Das Gesetz ist uns gegeben, damit wir erkennen, wer wir sind. Damit wir erkennen, welche Menschen wir sind. Welcher Schwächling ich bin, geistlich gesehen. Welcher Versager ich bin, geistlich gesehen. Damit wir das erkennen, das ist das Gute des Gesetzes. Es wird uns zum Feind, weil es uns zeigt, du bist von Gott entfremdet. Du kannst Gottes Heiligkeit nicht erreichen und nicht im Geringsten. Ja, das habe ich jetzt auch noch hinzugefügt, fettgedruckt. Nicht, weil es das Wichtigste ist, aber weil ich daran anknüpfen möchte. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Merkt ihr, dass die Perspektive hier etwas verdreht ist? Bis jetzt habe ich geredet von unseren Feinden. Wer sind denn unsere Feinde? Tod, Teufel, Gesetz? Hier ist davon die Rede, dass wir Feinde werden können. Und zwar Gottes Feinde. Dass der Mensch Gottes Feind ist. Prinzipiell. Sobald er ein Freund der Welt ist. Er wird Gottes Feind, sobald er Freund der Welt ist. Moment mal. Gott liebt doch diese Welt. Ja, er liebt die Menschen auf dieser Welt. Ja, er liebt die Erde, die er gemacht hat. Ja, er liebt seine Geschöpfe, die er gemacht hat. Und desgleichen sollen wir tun. Wir müssen hier den theologischen oder biblischen Begriff der Welt beleuchten. Was heißt das Welt? Welt sind alle Elemente, die den Menschen von Gott entfremden. Alle Elemente, die dafür sorgen, dass der Mensch von Gott ferne wird. Was ist das alles? Natürlich alle Sünde ist Welt. Viele Strebungen sind Welt. Ich glaube, ich habe in einer Predigt schon mal über die Hauptstrebungen des Menschen gesprochen. Die Psychologen sagen, ich weiß nicht, ob sie recht haben, aber ich greife das mal auf, dass es 3 Hauptstrebungen des Menschen gibt. Erstens Besitz und Geld, zweitens Ehre und Ruhm und drittens Macht. Ich sage euch von vornherein, alle diese 3 Dinge sind an sich neutral. Gott kann sie zum Segen benutzen. Nehmen wir das Beispiel Macht. Wo wären wir, wenn wir keine Macht hätten? Es könnten keine politischen Entscheidungen getroffen werden. Eltern könnten keine Entscheidungen treffen, denn sie haben auch Macht über ihre Kinder, besser gesagt Autorität. Wenn ich aber meine Macht suche, damit ich mir Macht anhäufe, aus egoistischen Motiven, weil ich im Vordergrund stehen möchte, weil ich auf dem Podest stehen möchte, weil ich groß sein möchte, dann mache ich mich zum Freund der Welt und werde zum Feinde Gottes. Das Gleiche mit Besitz und Geld. Natürlich ist es ein Segen, Besitz und Geld zu haben, von Gott geschenkt. Wenn Besitz und Geld aber meine Prioritäten verstellen, Wenn es mir in meinem Leben nur darum geht, Besitz und Geld anzuhäufen und das zu meinem Gott wird, wenn die Sorgen um Besitz und Geld mich treiben, mich verändern, mich mitreißen, mich von Gott entfernen, dann bin ich ein Freund der Welt und ein Feind Gottes. Genau das Gleiche mit Ansehen, mit Ruhm und Ehre. Gott gönnt jedem von uns Ansehen, Ruhm und Ehre. Er sorgt dafür, dass du Anerkennung bekommst. Er befiehlt es sogar seinen Jüngern: Gebt einander Ehre. Doch wenn es mir darum geht, meine Ehre zu mehren, damit ich im Vordergrund stehe, damit mein Licht leuchte, und wenn ich alle meine Energie da hineinsetze, meine Ehre zu mehren, dann mache ich mich zum Freund der Welt und zum Feinde Gottes. Ein Überblick über die Feinde, die uns bedrängen. Geistliche Mächte, Teufel, Tod, Welt, alles, was damit zusammenhängt, können uns Feind werden, können dem Menschen Feind werden. Jetzt dürfen wir einen Lobgesang ausrufen. Gott wird diese Feinde niederschmettern. Zacharias singt davon: Erlösung von den Feinden. Der Sieg über die Feindschaft zwischen Gott und Mensch. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Schaut euch diesen Vers genau an. Wir müssen mit Gott versöhnt werden. Was heißt das anderes, als dass da zwischen uns und Gott, zwischen den Menschen und Gott Streit ist, Krieg ist, Feindschaft ist? Und es heißt auch in der dritten Zeile, als wir noch Feinde waren. Feinde Gottes, Freunde der Welt. Wir müssen mit Gott versöhnt werden. Interessant, dieses Wort versöhnen. Das Hebräische bedeutet zudecken und abwischen, wenn man das Verb nimmt. Die Sünden abwischen, die Sünden zudecken, diese ganze Dunkelheit zudecken, diese ganze schmutzige Seele zudecken, deine ganze dunkle Wohnung verhüllen. Das Nomen, das Hauptwort, ist Lösegeld. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Christus als das Lösegeld, das er zahlt, um uns zu befreien von den Feinden. Dieser Sieg über die Feindschaft zwischen Gott und Mensch ist die Grundlage für den Sieg über alle anderen Feinde, die wir haben. Deshalb ist das so zentral, dass der Sieg über die Feindschaft zwischen Gott und Mensch erfolgt, dass diese Feindschaft beseitigt wird, dass wir versöhnt werden mit Gott, dass wir eins sind mit Gott, dass wir im Frieden sind mit Gott, dass wir ihn hineinlassen, unsere Sünden bekennen. Das ist die Grundlage für den Sieg über alle Feinde, die wir haben. Denn diese Feinde, sie legen uns in Ketten. Ja, wir sind als Menschen ohne Gott Gefangene in Ketten. Wir sind Gefangene unserer Feinde. Weil wir nicht frei sind, das zu tun, was Gott möchte. Weil wir nicht frei sind, das zu tun, was Gott gefällt. Weil wir nicht frei sind, zu tun, was wirklich gut ist.
Unsere Hände sind gebunden, weil uns unsere menschliche Natur kettet. Sie macht uns unfrei. Sie macht uns Gefangene zu Gefangenen. Doch Zacharias verkündigt die Erlösung von den Feinden. Er weissagt die Erlösung aus dieser Gefangenschaft. Befreiung aus der Gefangenschaft bei den Feinden. Dieser erste Vers ist aus Jesaja. Lest doch nur erstmal das Unterstrichene. Auch die Gefangenen des Starken sollen ihm genommen werden. Die Gefangenen sind wir. Der Starke ist der Feind. Wir werden dem Feind entrissen durch Jesus. Dieser Jesaja-Vers steht im Zusammenhang mit der Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft, aber er weist in seiner prophetischen Stärke weit über diesen Bereich, über diese Zeit hinaus. Und wir fügen noch einen Vers an. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, für die vielen, die an ihn glauben. Da ist das Wort der Versöhnung, Lösegeld. Gott versöhnte sich mit uns, indem er Jesus als Lösegeld gab. Gehst du nochmal zurück auf das Bild? Danke. Die sind in Gefangenschaft eines Geiselnehmers. Was passiert normalerweise, wenn es für die Geiselnehmer gut ausgeht, sage ich jetzt mal? Da kommt einer und bringt das geforderte Lösegeld. Die Geiselnehmer nehmen das Lösegeld und ab durch die Mitte und sie werden nicht gefasst. Die Geiseln werden befreit. Bei Jesus ist das ganz anders. Jesus bringt nicht ein Lösegeld in Form einer Gabe in seinen Händen. Er ist selbst das Lösegeld. Er sagt, tötet doch mich anstelle der Gefangenen. Bringt mich doch um. Darauf lassen sich die Geiselnehmer ein. Sie nageln Jesus ans Kreuz. Sie töten ihn, sie bringen ihn um. Sie quälen ihn. Sie machen das, was uns geschehen müsste. Und wisst ihr, was das Wunderbare hier ist? Und was so ganz anders verläuft, als bei einer entsprechenden Geiselnahme? In dem Moment, wo sich die Geiselnehmer des Lösegelds, wie sagt man?
Bemächtigen,
danke. In dem Moment, wo sich die Geiselnehmer des Lösegelds bemächtigen, ist ihre, nämlich die der Geiselnehmer, ihre Niederlage besiegelt. Das Lösegeld wird in ihren Händen zu ihrem eigenen Tod. So befreite uns Jesus von den Feinden. Er gab sich selbst als Lösegeld. Und in dem Moment, wo die Feinde ihn ergriffen, da war schon der Sieg in seiner Tasche. Denn er ist auferstanden von den Toten. So, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich fragen muss, haben wir noch 5 Minuten? Ich hatte gesagt, er bringt ein großes Geschenk mit. Das passt nicht in unser Denken hinein. Das will nicht in unsere Köpfe und unsere Herzen, denn es ist zu groß, als dass wir begreifen könnten, was das bedeutet. Die Befreiung aus der Gefangenschaft, die Befreiung von unseren Feinden die Erlösung von unseren Feinden. Er bringt noch ein anderes Geschenk. Hängt miteinander zusammen. Er bringt Licht ins Dunkel. Ein schönes Bild, und dieses und ähnliche Bilder, im Übrigen in Klammern gesagt, haben dafür gesorgt, dass die Umweltschutzbewegung geboren wurde. Das aber nur in Klammern. Die Erde leuchtet weiß-blau. Das ist kein Hinweis auf Bayern, aber die Erde leuchtet weiß-blau. Wunderbares Licht. Ihr wisst alle, weil ihr alle zur Schule gegangen seid, dass die Erde nicht aus sich selber weiß-blau leuchtet. Sie hat eine Lichtquelle, und zwar eine extraterrestrische Lichtquelle. Eine außerirdische Lichtquelle. Das ist in dem Fall die Sonne. Wie würde es aussehen, wenn wir diese Lichtquelle ausknipsen? Dann würde es so aussehen wie in der unteren Hälfte der Erde. Duster. Weg ist das schöne Weiß-Blau. Alles wäre weg. So wie die Sonne Licht hineinbringt und die Erde leuchten kann in ihrer Pracht, so dürfen wir leuchten im Licht Jesu, in unserer Pracht, in seiner Pracht. Wenn wir ihn hineinlassen, er klopft an, und wir lassen ihn hinein und wir lassen ihn sauber machen und wir lassen ihn sein Wort bringen, die Speise, und wir lassen das zu, dass er die Geschenke mitbringt, dann fangen wir an zu leuchten. Schöner als weiß-blau. Das nächste. Er bringt Licht ins Dunkel. In unserem Text heißt es, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Paulus spitzt das zu, indem er sagt, ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht. Ich habe das jetzt nicht unterstrichen da, aber in dem Herrn. Ihr seid nicht Licht aus euch selbst, ihr seid Licht in dem Herrn. Einst wart ihr Finsternis. Gehst du nochmal kurz zurück? Einst wart ihr Finsternis, so wie hier oder wie drumherum. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wenn euch der Herr bescheint. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Da sehen wir, dass dieses Licht mehr ist als das Licht der Sonne, das auf die Erde scheint. Denn das ist ein äußeres Licht. Das Licht Gottes, das Licht Jesu, das dringt in unsere Herzen und verändert sie. Das kommt in unser Innerstes, das kommt in unser Wesen, das kommt in unseren inneren Menschen. Das verändert unser Herz, das macht es da hell. Was können wir da tun, dass wir dieses Licht bekommen? Dass dieses Licht uns leuchtet in unseren Herzen. Du musst schon hineintreten in das Licht. Du musst hineingehen. Können wir das nächste? Du musst hineintreten in dieses Licht. Was ist das? Hineingehen in das Licht. Zu Jesus gehen. Seine Nähe suchen, denn das Licht ist nur in seiner Nähe. Das ist nicht weit von ihm weg. Das ist nur in seiner Nähe. Ihn hineinlassen, komm rein. Seine Nähe suchen. In Gedanken, in Werken, im Reden, im Herzen, in den Motiven, in allem.
Such seine Nähe. Da ist das Licht. Ist Jesus heute hier? Ich hoffe es so sehr. Dann sind wir alle im Licht, die an ihn glauben, die hineintreten in dieses Licht. Meine Predigt geht noch weiter, aber ich sage jetzt Amen und hoffe, die Gemeinde sagt auch Amen. Amen.